Alpenluft. Fast hört es sich heute wie ein Märchen an, dass die großen Hotels des Berner Oberlandes vor dem Kriege bis zu 60% Deutsche unter ihren Besuchern zählten. Jetzt beherbergen sie der Mehrzahl nach Amerikaner und Holländer. Aber der Verdienstausfall, der ihnen durch das Fehlen des deutschen Reisepublikums erwächst, bleibt sehr empfindlich und ist so leicht nicht auszugleichen. Vielleicht nirgends in der Welt ersehnt man so sehr das Steigen der deutschen Valuta. Jeder vereinzelt auftauchende deutsche Besucher wird als Vorbote einer wiederkehrenden, besseren Zeit begrüßt. Aber ganz abgesehen von den hier berührten Interessen der Schweizer Hotelbesitzer, ist es auch vom allgemeinen deutschen Standpunkt tief bedauerlich, dass die geistigen Bande zwischen Deutschland und der Schweiz durch die Ungunst der Zeitumstände und die daraus für den Deutschen sich ergebende Unmöglichkeit, die Schweiz als Reiseziel zu wählen, so sehr gelockert werden. Zwar ist entschieden die Beliebtheit des deutschen Reisenden gerade durch seine Seltenheit außerordentlich gewachsen, während andererseits mancher Schweizer, der früher im eigenen Lande geblieben wäre, durch die für ihn so günstigen Geldverhältnisse angelockt, heute nach Deutschland fährt und meist weit bessere Eindrücke mit nach Hause nimmt, als er vorher erwartet hatte. Alles das aber kann nicht die stete, nahe Berührung ersetzen, die durch den früheren deutschen Reiseverkehr in der Schweiz gegeben war. Und wie viel leuchtende Erinnerung lebt in unseren Herzen auf, wenn die Namen der majestätischen Alpengipfel der Schweiz, der Passübergänge und traulichen Täler im Gedächtnis vorüberziehen. Wie manchen deutschen Naturfreund mag zur Sommerzeit die Sehnsucht packen, lieb gewordene Stätten wieder aufzusuchen. Aber wenn nicht Wunder und Zeichen geschehen, dann werden die Schweizer Grenzen für die allermeisten Menschen in deutschen Landen noch recht lange Leidensjahre hindurch eine unübersteigbare chinesische Mauer bilden, die nur im Rückerinnern an schönere Zeiten zu überfliegen ist. So werde sie auch hier nun in einem kleinen Erinnerungsbezirk einmal überflogen. Ich bin gewiss, dass mich mancher Leser, der die Orte und Namen kennt, von denen hier die Rede ist, gerne begleiten wird. Nachdem wir wochenlang die Häupter der Schneeriesen des Berner Oberlandes nur vor klarblauem Himmel gesehen hatten, war offenbar der Wetterumschlag gekommen, denn immer mehr ballten sich schwere Wolkenmassen in steingrauen Klumpen um die Berge, verdeckten bald dieses, bald jenes Eishaupt der höchsten Gipfel, bis sie auch die Jungfrau selbst, die noch vor einer Stunde in all ihrer Majestät sich dem stets aufs neue überwältigenden Blicke dargeboten hatte, dichter und dichter umhüllten. Besorgt standen wir auf der breiten Terrassenbastion des Regina Hotels in Wengen und versuchten immer wieder irgendein Anzeichen zu entdecken, das doch auf besseres Wetter schließen lassen könnte. Denn lange schon war es geplant. Morgen sollte es über die Stationen Eigergletscher, Eigerwand und Eismeer hinauf zur derzeit höchsten Station der Jungfraubahn gehen, zum Jungfraujoch. Was hätten wir aber davon, in 3457 Meter Höhe zu sein, wenn man doch droben nur im Nebel herumstapfen könnte? »Sie werden morgen einen prächtigen Tag haben«, ließ sich da der Besitzer des Hotels vernehmen, der eben unserer besorgten Gruppe näher getreten war. Nun, das hörte sich fast an wie Hohn und wurde auch zuerst fast als mitleidiger Spott von uns aufgenommen. Bis wir doch merkten, dass es dem stets nur in liebenswürdig persönlicher Weise um seine Gäste besorgten Hotelier gar nicht in den Sinn gekommen wäre, uns ein wenig zu verspotten, dass er im Gegenteil mitfühlte, was in uns vorging und uns ganz ernstlich Hoffnung geben wollte. Nun bin ich schon grundsätzlich misstrauisch gegen jede Gutwetterprophezeiung in den Bergen. Aber wenn auch dieses Misstrauen vielleicht im vorliegenden Fall nicht ganz gerechtfertigt gewesen wäre, so setzte ich dennoch allerlei Zweifel in die Wetterkundigkeit unseres freundlichen Trösters, denn er war jahrelang drunten am Nil, Direktor eines Hotels in Assuan, bevor er sein Schweizer Hotel übernahm, eines der auch vom künstlerischen Standpunkt her vorbildlichsten großen Hotels, die ich kenne. Und Leute, die so lange unter dem ewig blauen Himmel des Südens lebten, haben meist ihre Wetterinstinkte für unsere Breiten ziemlich verloren. Wie sehr aber hatte ich am anderen Morgen in Gedanken Abbitte zu leisten, als ich schon beim ersten Augenaufschlag, ich hatte absichtlich am Abend die Vorhänge nicht vorgezogen, das durch all die Wochen her gewohnte Bild wieder erblickte, den leuchtenden, blauen, gleichsam strahlensprühenden Himmel und davor das gigantische Jungfraumassiv, Gipfel und Silberhorn, eben gerade von dem ersten Licht der Morgensonne zart übergossen. Ja, er kannte halt doch seine Berge und ihr Wetter besser als wir, und es war kein bloßer, fadenscheiniger Trost gewesen, als er uns gestern so selbstverständlich gutes Wetter verheißen hatte. Es dauerte nicht lange, da trug uns die trotz früher Morgenstunde schon mit Fahrgästen vollbesetzte Wengernalbbahn hinauf zur kleinen Scheideck, dem Ausgangspunkt der Jungfraubahn. Die Fahrt bis Scheideck hinauf ist schon an sich überaus lohnend durch die stetig wechselnden Bilder, die man beim langsamen Emporglimmen der elektrisch betriebenen Zahnradbahn fort und fort zu beobachten Gelegenheit hat. Man genießt dabei wie ein Fußgänger die allmähliche Eroberung der Höhe, nur völlig unbehindert durch die Mühe eigenen Ersteigens. Vom bequemen Sitz aus blickt man hinunter ins Lauterbrunnental mit seinem Staubbachfall. Dann geht's durch Tannenwald immer höher hinauf zu Alpweiden, wo uns Kuhglockengeläute melodisch umfängt und wo die guten großen Tiere Sigantinis nachdenklich an der Bahnrampe dem seltsamen Ungetüm nachsehen, das da raupenartig auf die Höhe kriecht und in seinem Innern so viel Menschen herauftragen kann, ohne Stöhnen und Pusten und vor allem ohne Rauch, so daß man im offenen Aussichtswagen durch nichts gestört wird in seinem Naturgenuss. Jetzt endlich ist, kurz vor Station Wengernalb, dem weltbekannten herrlichen Ausflugsziel, die Höhe fürs Erste erklommen. Und nun bietet sich dem Auge ein Bergpanorama aus nächster Nähe. Nun lässt sich förmlich jedes Steinchen der Gletschermoränen schon greifen, und Jungfrau, Mönch und Eiger liegen ausgebreitet in der ganzen Erhabenheit und Größe ihrer urweltlichen Formen vor uns. Hier auch erblicken wir nun hoch oben das Jungfraujoch, den großen Gletschersattel zwischen dem eigentlichen Jungfraugipfel und dem Mönch. Aber wer würde ahnen, dass man auf diese unglaubliche Höhe mit einer Bahn hinaufkommen kann? Wo sieht man auch nur die leiseste Spuren ihres Daseins? Doch wir haben nicht gar lange Zeit zu solchen Betrachtungen, denn kaum konnten wir auch nur das grandiose Bild des gewaltigen Bergmassivs so recht in uns aufnehmen, da sind wir auch schon auf der kleinen Scheidegg angelangt, wo die eleganten Salonwagen der Jungfraubahn bereitstehen, uns aufzunehmen. Einsteigen nach Station Eigergletscher, Eismeer, Jungfraujoch, ruft der sprachkundige Interpret des Platzes, der stets in liebenswürdigster Weise bereit ist, den Fremden aus allen Nationen, die hier heraufströmen, Auskunft auf alle Fragen zu geben. Wie eigentümlich berührt doch das Aussprechen dieser Namen hier als Bahnstationen. Man muss sich erst an den Gedanken ordentlich gewöhnen, bevor es einem so recht zu Bewusstsein kommt, dass man keinen Jules Verne-Traum träumt, sondern dass das reale Wirklichkeit ist. Eben hilft er einer alten Dame, die am Arm ihrer Begleiterin langsam auf den Wagen zukam, flink und behutsam beim Einsteigen, und in diesem Moment erst empfinden wir völlig die Größe der Idee Guiazellas, des geistigen Urhebers und Erbauers der Jungfraubahn, empfinden, was er allen denen geben wollte und mit aller Zähigkeit seines unbeugsamen Willens schließlich erkämpfte, die wohl die unendliche Majestät der Bergwelt ahnend empfinden konnten, aber niemals imstande gewesen wären, die Höhen des ewigen Eises selbst zu ersteigen. Während wir aber noch in derartigen Empfindungen versunken, dem bedeutenden Tatmenschen, der diese Bahn erstehen ließ, unsern Dankesgruß über sein Grab hinsenden, hat sich fast unmerklich unser kleiner elektrischer Zug in Bewegung gesetzt. Tief unter uns sehen wir schon wieder die Wengernalbbahn, die uns heraufgetragen hatte, nach Grindelwald hinunterkriechen. Dann geht's bei uns durch einen kleinen Vortunnel und schon haben wir die Station Eiger Gletscher erreicht. Von Wengen aus, zu Fuß oder von der kleinen Scheidegg her, waren wir schon öfters hier, haben den Gletscher bis weit hinauf durchquert, sind in seine fantastischen Spalten hinuntergestiegen und ließen die Kinder auf dem Schneefeld beim Gletscher in der Julihitze auf dem großen Hörnerschlitten rodeln. Auch die grünsmaragdene Eishöhle, die man, da der Gletscher stets wandert, alljährlich aufs Neue in seine Flanken bohrt, haben wir natürlich bewundert. Der Gletscher ist uns so schon richtig lieb und vertraut geworden und hat unvergessliche Erinnerungsbilder der Seele eingeprägt. Wie oft sahen wir auch schon die braunpolierten, vornehmen Wagen der Jungfraubahn gleich hinter der Station durch die dunkle Höhlung in den Felsen des Eiger verschwinden. Jetzt fährt auch unser Zug, prächtig elektrisch beleuchtet, in die Finsternis des Berginnern hinein. Von hier aus braucht er mit allen Aufenthalten nicht mehr ganz eine Stunde, um sein höchstes Ziel zu erreichen und überwindet dabei eine Steigung von 1127 Meter, denn auf 2330 Meter Höhe waren wir schon beim Eiger Gletscher angelangt. Nach einigem Fahren gewahren wir plötzlich eindringendes Tageslicht in der Ferne des Tunnels. Noch wenige Minuten und der Zug hält. Station Eigerwand. Ein kurzer Aufenthalt ermöglicht es allen Reisenden auszusteigen und durch den Stollen, den man in die Felsen sprengte, bis zum Aussichtspunkt zu gelangen, von wo aus man das Tal von Grindelwald und dahinter die weiten Bergketten bis fast ins Vorland hinaus überblickt. Die Aussicht ist bestrickend, aber dennoch trennt man sich bald von hier, denn noch gibt es hier keine Gletscher und ewige Schneefirnen. Wieder im fahrenden Zug wird nun mit Spannung die Station Eismeer erwartet und die verwegenste Erwartung wird nicht enttäuscht, als wir schließlich in diesem respektablen Bahnhof im Innern des Urgesteins der Erde anlangen. Die Bahnstrecke hatte von Station Eigerwand aus eine Biegung gemacht und wir sind nun hoch oben im Innern des Bergmassivs wieder ans Licht gekommen, mitten in einer titanisch aufgebäumten Gletscherwelt mit haushohen Eisblöcken und unergründlichen Spalten. Und dahinter ragt wieder mächtiges Felsengebirge bis zu den Gipfeln des Schreckhorns, des finsterer Ahrhorns und vieler anderer ferner Spitzen. Der Eindruck ist so unerhört großartig, dass man lange braucht, seiner Herr zu werden. Erst als nach längerer staunender Bewunderung das Auge zu ermüden anfängt, empfinden wir es doch recht angenehm, hier im Erdinnern, in einer eleganten Restauration auch unserer Leiblichkeit einige Stärkung zufügen zu können. Denn hier ist Wagenwechsel, und der Aufenthalt genügt, um Seele und Leib zu ihrem Rechte gelangen zu lassen. Eines der Sprüchlein in Schweizer Mundart, die mir rings an den Wänden der äußerst geschmackvollen Restaurationsräume auffielen, möge hier seine Stätte finden, da es mir eine sehr beherzigenswerte Weisheit zu enthalten scheint. Es besagt: De het am meiste fuss im Geld, wo öppis gsät vor der schöne Welt. Wirklich, man kann dem Spruchdichter nur recht geben, besonders hier, wo man so Grandioses von der schöne Welt zu sehen bekommt. Das gilt natürlich noch weit mehr von der bald darauf erreichten, derzeit höchsten Station der Jungfraubahn, dem Jungfraujoch. Wer jedoch hier heraufkommt und nur in Sorge ist, ob er hier oben nicht etwa verhungern müsse, dem sei zum Troste gesagt, dass er hier alles vorfindet, was Küche und Keller einer ganz erstklassigen großstädtischen Hotelrestauration zu bieten haben, und das in einer Höhe von 3457 Metern über dem Meer. Der tüchtige Wirt gehört zu jenen Originalen, denen man schließlich auch eine gewisse Raubeinigkeit verzeiht, weil man so gut bei ihnen aufgehoben ist. Ich sprach hier zuerst von den leiblichen Genüssen, weil der Weg von der Station im Innern des Berges zum Tageslicht und zum eigentlichen Joch durch das heimelige und wieder überaus geschmackvolle Restaurant führt. Schon auf der Terrasse des Restaurants ist man mitten in einer wahren Wunderwelt. Unter uns der riesenhafte Aletschgletscher, auf dem alljährlich im Juli das berühmte Jungfrau-Skirennen stattfindet. Gegenüber aber, in erhabener Majestät, der eigentliche Gipfel der Königin der Alpen. Das Auge ist zuerst so geblendet von der fast unwirklichen Weiße des Schnees, von all der strahlenden Helligkeit, dass man gerne die Schneebrille anlegt oder, wenn man noch keine besitzt, sich eine hier oben noch kauft. Der ganz unbeschreibliche Eindruck steigert sich noch ins völlig Märchenhafte, wenn man dann heraustritt und mit wenig Schritten über den Schnee droben am Joch selbst mit seiner unvergleichlichen Aussicht angelangt ist. Weder Wort noch Bild können hier das Wesentliche der Empfindung zum Ausdruck bringen, die jeden fühlenden Menschen ergreift, der so fast unvermittelt auf dieses ragende Gletscherplateau emporgehoben, nun mit allen Sinnen aufzunehmen sucht, was ihn umgibt. Tausende bringt die Jungfraubahn alljährlich hier herauf, aber es dürfte nicht einen geben, der hier nicht in stiller Ergriffenheit verstummen müsste, der nicht auf dieser Empore des Tempels der Allnatur von Andacht ergriffen würde und Höheres auch in sich selbst erwachen fühlte, als ihm jemals im Leben des Alltags drunten in der Ebene zu Bewusstsein gekommen. gekommen war. Wer solches seinem Mitmenschen zu verschaffen wußte, der hat wahrlich den Dank der Nachwelt reichlich verdient. Sein schönstes Denkmal aber bleibt sein Werk, dieses Meisterwerk, das unzählige Gehirne in seinen Dienst spannte, die alle nur durch die Kraft der Idee eines Einzelnen angeregt wurden, dem Werke ihr Bestes zu geben. Der Mann aber, aus dessen Geist heraus die Idee einer Jungfraubahn Gestalt gewann, der Schweizer Guillard Zeller, hat niemals selbst diese Firnenhöhen betreten. Er starb, als er gerade noch kurz vorher durch den Draht die Nachricht erhalten hatte, dass der Durchbruch bei Station Eigerwand geglückt war.